toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, dieses Jahr zum Auftakt mal nicht das übliche Pfeifen, sondern eine Soundpainting-Performance des Corps d'Accord. Das haben die meisten von euch mitbekommen, das war bei dem antifaschistischen Denkmal. Die Leitung hatte die Zeren Oran und wir hoffen, dass sie uns das im nächsten Jahr auch wieder bieten und wir werden sie auch nochmal hören beim Volksheim. Also heute vielleicht ganz kurz zur Route, damit ihr Bescheid wisst. Wir gehen dann vom Bahnhof eben los zur Elisabethstraße, St. Julianstraße, Schwarzstraße, über die Markus-Sittikus-Straße, Rainerstraße, Mirabellplatz, Hubert-Sattler-Gasse, über die Paracelsus-Straße, Merian-Straße, Lastenstraße und dann über die Gabelsberger Straße bzw. Rainerstraße wieder zurück zum Bahnhof. Als erste Rednerin darf ich jetzt begrüßen die Rosi Krenn von der AG Wehrdienstverweigerung zur EU-Militarisierung. Rosi, bitte.
Danke, Saba. Schön, dass wir alle da sind an diesem 1. Mai. Und ich will etwas sagen zum Geschäft mit Krieg, Rüstung und Militär. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center sind die Militärausgaben um 43% angestiegen. Ich werde euch heute länger mit langweiligen Fakten und Daten belästigen. 43%, das heißt, wir sind jetzt bei Militärausgaben über 1 Billion Dollar pro Jahr. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das heißt. Und ich beziehe mich ganz speziell auf Griechenland und Zypern heuer. Ihr wisst es alle, Medizinerinnen in Athen dürfen nur noch Notfälle behandeln. Staatsbedienstete streiken gegen ihre Entlastung. Busfahrerinnen streiken und in Schulen fehlen die Schulbücher. Aber während ständig neue Sparprogramme ersonnen werden, sind Einschnitte bei Militär- und Rüstungsindustrie überhaupt kein Thema. Griechenland soll munter weiter Waffen kaufen. Nach Portugal ist Griechenland der größte Abnehmer ausgerechnet deutscher Waffen. 2010 hat das griechische Rüstungsetat fast 7 Milliarden Euro verschlungen. Das sind irgendwie 3% der Wirtschaftsleistung. Das wird in der EU überhaupt nicht übertroffen und weltweit nur von den USA. Und wenn jetzt ein bisschen was reduziert worden ist, dann ändert es nichts daran, dass weiter munter eingekauft wird und dass man die Menschen nicht absichert, um ihr Leben leisten und leistbar zu machen. Griechenland hat ein unglaublich hochgerüstetes Militär mit geschätzten 130.000 Soldaten in diesem kleinen Land. Aber während die EU Griechenland zu Sparmaßnahmen zwingt, heißt es im Falle vom Kriegsetat, das sei ein souveränes Recht des Staates. Hinter der Toleranz der hohen Militärausgaben stehen handfeste wirtschaftliche Interessen. Hauptprofiteur der griechischen Aufrüstungspolitik ist Deutschland bzw. ihre Rüstungsindustrie. Laut spanischen und griechischen Zeitungen soll Angela Merkel am Rande eines Gipfeltreffens, aber das ist nur durch diese Zeitungen belegt, die griechische Regierung gemahnt haben, bestehende Rüstungsverträge einzuhalten. Der Münchner Rüstungskonzern Krauss Maffei Wegmann hat in den Jahren zwischen 2010 und 2013 1,7 Milliarden Euro verdient durch die Lieferung von 170 Leopard 2 Panzern an Athen. Dann nur ein paar U-Boote und ein paar Hubschrauber und so weiter. Sogar Rüstungsexperten gehen her und fragen, wozu braucht dieses zerklüftete Land so viel Panzer? Die Hochrüstung, diese enorme Hochrüstung, hat erheblich zur Verschuldung des Landes beigetragen. Beim Geschäft mit den Leopard 2 Panzern hat jeder irgendwie nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Da kann es ja wohl nur noch um den Konflikt mit der Türkei gehen, oder? Im Wettrüsten Griechenlands mit der Türkei stellt den Brennpunkt der Zypern-Konflikt dar. Ähnlich wie in Griechenland gibt auch Zypern sein Geld lieber für Rüstung und Militär aus, als für Frieden und Stabilität im eigenen Land und für friedliche Lösungen mit Nordzypern. Wenn heute von der Zypern-Krise die Rede ist, ist immer nur Südzypern gemeint, das in die EU integrierte Südzypern. Das ist hochmilitarisiert, so wie Griechenland, und dem potenziellen Feind Nordzypern gegenüberstehen zu können. Griechischer Außenminister, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der war bis 2012 Außenminister, hat einmal ganz unverhohlen zugegeben, dass es beim Wettrüsten mit der Türkei darum geht, dass ein starkes türkisches Militär Griechenland zum starken Militär zwinge und es fast täglich Grenzkonflikte mit der Türkei gebe. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Zypern. Immer wieder sind verstärkte Manöver türkischer Marine vor Zypern beobachtbar. Seitdem große Erdgasvorkommen im Süden vor der Küste Zyperns geortet worden sind, treten die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen deutscher und deutlicher und sichtbarer hervor als je zuvor. Konzerne spekulieren bereits, welchen Kostenaufwand die Herausforderung zypriotischer Erdgasvorkommen bedeuten könnte im Vergleich zu den möglichen Gewinnen. Um die Ausbeutungsrechte wird gestritten. Die Entdeckung der reichen Erdgasvorkommen haben zu neuen Spannungen zwischen Südzypern und der Türkei geführt. Die Türkei lässt in der Region Kriegsschiffe auffahren, um ihre Interessen zu untermauern. Diesmal geht es nicht um Öl, aber was für ein Zufall. Es geht schon wieder mal um die ökonomischen Interessen. Jetzt geht es halt nicht um Öl, jetzt geht es um Erdgas. Sollte die EU im Falle Zyperns eine Eskalationspolitik betreiben, weiß sie nicht, was sie anrichten kann. Oder die Opfer solcher Politik sind ja sowieso egal. Schon die Aufnahme Südzyperns in die EU ohne vorherige Lösung der Zypernfrage, das war ein ziemlicher Fehler, der die Instabilität der Region weiter einzuzementieren droht. Die Gier nach Rohstoffen und Profit, das Bestreben, sich im kapitalistischen Wettbewerb Vorteile zu sichern, kann dazu führen, dass dieser kalte Konflikt zu einem heißen Konflikt eskaliert. Und das geht uns dann alle was an. Das militärische Potenzial ist überdimensional vorhanden. Auf der Strecke bleiben die betroffenen Menschen, auf deren Rücken diese Politik betrieben wird. Und wenn es zu einem heißen Konflikt kommt, dann sind wir auch gefordert. Dann sind wir nämlich gefordert mit einer humanen Flüchtlingspolitik und dann sind wir gefordert, sämtliche Menschen, die bei uns um Hilfe ansuchen, um einfach diese Hilfe zu gewähren und da zu sein. Aber kämpfen wir vor, bevor es soweit ist, gegen diesen Krieg an, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das sind geringe, wir sind nur eine Friedensbewegung. Aber diese Mittel sollten wir nutzen, solange es noch möglich ist. Danke.
Ja, danke an die Rosi Krenn von der AG Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit zur Militarisierung und zur Griechenland- und Zypernfrage. Ich begrüße jetzt den Ekren vom kurdischen Kulturverein. Er wird uns zum Thema Immigrantinnen seine Rede halten.
Liebe Genossinnen und Genossen, 1. Mai im Frieden arbeiten, in Freiheit leben. Die Geschichte. Am 1. Mai 1886 führten Arbeiterinnen in Amerika für eine Verkürzung der Arbeitszeit erstmal einen Generalstreik durch. 1890 folgten die Arbeiterinnen in Europa sowie zahlreichen Staaten weltweit. Aus einer einmalig geplanten Aktion wurde so eine Tradition. Der Tag der Werktätigen, der 1. Mai. Beginnend mit der Arbeitszeitverkürzung forderte man und nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im finanziellen, technischen und Sozialbereichen. Aber auch durch globalpolitischen Entwicklungen stand man nicht unkritisch und untätig gegenüber. So war und ist der 1. Mai Ausdruck des Kampfes für Frieden, für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie. Die Gegenwart, auch wenn der langjährige Kampf viele Errungenschaften hat sich gebracht hat, gilt es noch, zahlreiche Hürden zu überwinden, die die Existenz des Menschen sowie ein Leben und Arbeiten in Würde bedrohen. Vermögenskonzentration mit wachsender Kluft zwischen Arm und Reich, Firmenfusionen, Pleiten, zunehmende Technisierung, Ballung von Wirtschaftsmacht, Globalisierung und vor allem Menschen mit Migrationshintergrund und Frauen sind davon besonders betroffen. Die radikalen Kürzungsprogramme im Rahmen der Krisenintervention Europas gelten nicht den Verursachern, sondern treffen in voller Härte die Arbeitnehmerinnen. In vielen Ländern der Welt darf der 1. Mai nicht als Tag der Werktätigen begangen werden. So auch in der Türkei. Versammlungsverbote, polizeiliche Interventionen. In der Vergangenheit mit Dutzenden Toten, hunderte inhaftierte Gewerkschaftsfunktionäre und Arbeitnehmerinnen gehören nach wie vor zum Alltag. Auch wenn zurzeit Gespräche zwischen kurdischen Führungspersönlichkeiten Abdullah Öcalan und der türkischen Regierung stattfinden, sind noch viele Hürden zu bewältigen. Für eine politische Lösung der kurdischen Frage, des zentralen Problems der Türkei und der Region des Mittleren Ostens mit massiven Auswirkungen auf alle Lebensbereiche von Ökonomie bis Gesundheit, von Ökologie bis Bildung, sind noch nicht überwunden. Fortwährende Militärangriffe in Nordkurdistan, 10.000 politische Gefangene und die Isolationshaft von Abdullah Öcalan. Dabei ist der Öcalan Schlüsselfigur für eine politische Lösung der kurdischen Frage und damit auch für Frieden, Freiheit, Gleichheit und Demokratie, auch als Vorbild für europäische Länder zugesehen. Die Zukunft für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung, für soziale Gerechtigkeit, für Frieden, Freiheit, Demokratie und eine faire Integration und damit für eine Zukunftsperspektive und die Erhaltung der Existenz des Menschen müssen wir gemeinsam handeln. Unsere Stärke liegt in unserer Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Hoch lebe 1. Mai.
Danke dem Ekren vom kurdischen Kulturverein. Also hoch die internationale Solidarität und unter diesem Motto gehen wir jetzt über die Elisabethstraße in Richtung Volksheim. Wir sind jetzt angekommen bei unserem nächsten Stopp mit dem Redebeitrag von Josef Enzendorfer zum Thema Wohnen. Enzi, bitte.
Liebe Freunde, liebe Freundinnen, wieder ist ein Jahr vergangen und noch immer gibt es rund 4.000 angemeldete Wohnungssuchende im Salzburger Wohnungsamt. Insgesamt spricht man von rund 11.000 Wohnungssuchenden in der Kulturstadt Salzburg. Geändert hat sich in den vergangenen, besser gesagt in den vergangenen Jahren, wenig. 1.000 Euro Miete für eine 70 Quadratmeter Wohnung, das ist Salzburg. Laut Lohnstatistik verdienen im Land Salzburg mehr als 100.000 Personen nur 1.000 Euro. Wie sollen sie sich in der Stadt eine Wohnung leisten? Selbst Gutverdienende können sich Mietpreise bis zu 15 Euro pro Quadratmeter kaum mehr leisten. Davon abgesehen ist der Erwerb von Wohnungseigentum für normale Menschen in illusorische Ferne gerückt, aber nicht für Wohlhabende und Spekulanten, die die Preise weiter in die Höhe treiben. Aber aufgepasst, liebe Freunde und Freundinnen, die politisch Herrschenden haben das Wohnungsproblem zumindest als Wahlkampfthema gefunden. SP, FP, FP, Ö, BZÖ und natürlich der Frenkel versprechen uns in Zukunft mehr leistbare Wohnungen. Wohlgemerkt, dieselben Herrschaften, die wegen ihrer Tatenlosigkeit die Wohnungsnot verursacht haben, versprechen uns jetzt, kurz vor der Wahl, eine Veränderung. Es wäre ganz einfach, sie müssten nur die Wohnbauförderung nur genauso großzügig sein wie bei der Bankenrettung. Also her mit den Milliarden für die Wohnbauförderung. Aber nicht, um mit ihnen zu spekulieren wie in Salzburg, sondern um Wohnungen zu bauen. Hohe Mieten und Betriebskosten sind die Hauptursache, dass Salzburg inzwischen auch die Hauptstadt der Sozialhilfeempfänger und Empfängerinnen ist. Rund 5% der Stadtbevölkerung das sind 7000 Personen, beziehen die Mindestsicherung in dieser Stadt. In Linz sind es nur halb so viele, in Graz sogar nur ein Drittel, obwohl sie mehr Einwohner haben als Salzburg. Wir fordern daher Aufstockung der Wohnbauförderung um mindestens 1 Milliarde Euro nächstes Jahr, verstärkten Wohnbau von Mietwohnungen, Besteuerung von leerstehenden Wohnungen, Einführung von Mietobergrenzen. Sorgen wir dafür, dass aus der Stadt der Wohnungsnot und der Hauptstadt der Sozialhilfebeziehner eine Stadt wird, wo jeder und jede eine leistbare und einen Arbeitsplatz mit einem gerechten Lohn hat. Danke.
Danke an Josef Enzendorfer von der KPÖ Salzburg. Und damit aus der Hochburg der Wohnungsnot endlich einmal auch die Stadt wird, wo man sich Wohnungen leisten kann. Ich darf jetzt die Sevin und den Armin von der Bleiberechtsgruppe Salzburg um ihre Redebeiträge bitten.
Der 1. Mai ist ein traditioneller Reihetag. 1886 sind die Arbeiter in Chicago aufgestanden. Für das Recht nach 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Freizeit zu genießen. Seitdem ist der 1. Mai ein Tag des Protests gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Unwissenheit und Krieg. Heute sind immer mehr Lohnabhängige mit ausbeuterischen und unsicheren Arbeitsbedingungen wie Leiharbeit oder Scheinselbstständigkeit konfrontiert. Wegen Unterdrückung und Verfolgung suchen viele Menschen in Österreich Schutz. In Wien, in München und vielen anderen Orten sind die Flüchtlinge aufgestanden, um gegen die unmenschlichen Lebensbedingungen zu protestieren. Der 1. Mai ist ein Tag der internationalen Solidarität. Deshalb rufen wir dazu auf, alle Arbeiter und Arbeiterinnen, Studierende und Flüchtlinge im Kampf für ihre Rechte zu unterstützen. Gleiche Rechte für alle, die in Österreich leben, gegen die Spaltung der Lohnabhängigen. Es lebe der 1. Mai! Danke!
Danke an die Bleiberechtsgruppe und jetzt Armin, dein Beitrag bitte.
Hallo. Thank you very much, all of you, to come here and supporting us. Thank you very much, all of you. Refugees are human beings. They came here from the very difficult situation. Refugees came here from different countries, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, or Africa. It doesn't matter. They had a lot of problems in their home, political problems, war, and so many problems. When they came here, they want secured life. But they got their basic human rights, but they don't get their arbeits. They're sitting at home all the time. They have nothing to do at home. When they go for somewhere, so when some people ask him, who are you? He says, I'm just only Azul Barbar in here, Austria. But they don't bother whoever you are. Whenever you go, you wanted to do something, you need the money. But if you have a right to work, so why you get the money? If you wanted to anything to in Austria, so the Austrian government or the people will help you. But if you wanted to do something for them, so you need to work. You need to contribute to their society. So we don't want to sit here, or we don't want to be burdened to the Austrian government or Austrian people. What we want to be a self-independent person. We want to work, we want to pay tax to the government, and we wanted to contribute to our society. Because Austria has given us a new life. Austria gave us a chance to live more and further. Austria gave us a future to become a bride. But what we want only one chance. Give us some Arbeitsmarkt to open for us, then we can work and pay tax to the government and contribute to the Austrian society. Thank you very much.
Danke an die Bleiberechtsgruppe Salzburg. Also Bleiberecht für alle und kein Mensch ist illegal. Wir gehen jetzt weiter zur der Arbeiterkammer bzw. zum ÖGB in die Markus-Sittikow-Straße. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kapital schlägt zu. Die aktuelle Wirtschaftskrise wird als Anlass genommen, den Sozialraum noch vielfach zu beschleunigen. Die Arbeitslosigkeit steigt, das Bildungssystem wird kaputt gespart, prekäre Arbeitsverhältnisse werden zum Normalfall, die Mietpreise und die Lebenserhaltungskosten steigen ins Unermessliche. Gleichzeitig werden über Nacht Milliarden aus dem Fenster geworfen und in die Bankenrettung gestopft. Eine der am stärksten von den Angriffen des Kapitals betroffene Gruppe ist zweifelsfrei die Jugend. Die heutige Jugend hat keine Zukunft. Keine Zukunft bedeutet konkret, es gibt so gut wie keinen sicheren Arbeitsplatz mehr. Selbst mit guter Ausbildung ist es schwer, einen Job zu finden. In dieser Situation ist es beinahe unmöglich, sein Leben zu planen, geschweige denn, dass man einmal sorglos in die eigene Zukunft schauen kann. Im Jahr 2012 waren 52.000 Jugendliche in Österreich arbeitslos. Das sind fast 9% aller Jugendlichen. Dass es danach von vielen Seiten heißt, in Österreich sei es eh nicht so schlimm, ist schlicht und ergreifend absurd. Zusätzlich werden die Rechte der Jugend beschnitten. Beispielsweise wurde 2008 der Kündigungsschutz für Lehrlinge in der damaligen Form abgeschafft. All das ist zwar absurd, aber nicht verwunderlich, denn es liegt im Wesen des Kapitalismus, die Profitmaximierung vor die Menschen zu stellen. Die logische Folge ist Ausbeutung, Armut und Arbeitslosigkeit. Wer dagegen kämpfen will, der muss sich gegen das ganze kapitalistische System zur Wehr setzen. Nur gemeinsam kann dieser Kampf erfolgreich sein mit dem Ziel einer gerechteren Gesellschaft und einem sozialistischen Wirtschaftssystem. Und zwar nicht nur am 1. Mai, dem traditionellen Kampftag der Arbeiterklasse. Am 1. Mai gilt es nicht nur gemeinsam zu feiern, sondern auch gemeinsam zu kämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kapital schlägt zu, schlagen wir zurück. Danke der Hanna von der Kommunistischen Jugend Österreichs für ihren Redebeitrag. Und ihr habt es gehört, nicht nur gemeinsam feiern, sondern auch gemeinsam kämpfen. Diejenigen unter euch, die sich anschließen möchten und das Bier und das Grillhuhn stehen lassen möchten, kommt mit, wir gehen in Richtung Mirabellplatz. Jetzt hier vor einer österreichischen Bank oder eigentlich nicht mehr österreichischen Bank, da darf ich jetzt den Jan von der Sozialistischen Linkspartei um seinen Redebeitrag bitten.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielleicht sollten wir auch mal heute an jene erinnern, die uns letztes Jahr verlassen haben. Unter allen sticht Baroness Thatcher eindeutig hervor. Während ein Großteil der Menschen außerhalb der City of London Partys veranstaltete, ist klar, dass zwar die eiserne Hexe, aber nicht der Neoliberalismus zu Grabe getragen wurden. Und besonders deutlich ließ sich dies jüngst in Salzburg feststellen. Die Landeshauptfrau, die den Menschen im Wort sein will, was immer das heißen soll, und ihre schwarzen Freundinnen und Freunde haben in den letzten Jahren Milliarden verspekuliert. Aber nicht nur das. Gleichzeitig haben wir im Sozialbereich, beim sozialen Wohnbau, bei Löhnen und Gehältern gekürzt, was das Zeug hält. Oder es zumindest versucht. Die Bewegung, die de facto Streiks der Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern und im Landesdienst, haben beeindruckend gezeigt, wie man Angriffe auf Löhne und Gehälter zurückweisen kann. Wenn nötig, auch gegen die verrottete Gewerkschaftsbürokratie. Wie argumentieren die Spekulantinnen und Spekulanten in der Landesregierung und darüber hinaus? Tut uns leid, es wurden Milliarden versenkt. Schaut selbst, wo ihr bleibt, wie ihr steigenden Mieten, Lebenserhaltungskosten und so weiter bezahlt. Spekulation ist aber nicht nur immer ein Verlust von Geld, Spekulation ist eine Umverteilung von Geld. Irgendwer profitiert immer. Und eins muss klar sein, diese Spekulationen sind kein besonderer Salzburger Irrsinn. Die meisten österreichischen Länder und Gemeinden spekulieren. Das Problem liegt aber nicht nur bei unverantwortlichen Politikerinnen und Politikern, auch wenn in Salzburg eine besondere Kombination aus Fahrlässigkeit, Inkompetenz und Desinteresse zusammengekommen ist. Das Problem ist das System selbst und konkret auch jenes, das Mrs. Thatcher und ihre geistigen Brüder und Schwestern in der ganzen Welt geprägt haben. Spekulation ist in Konsequenz nicht nur ein Angriff auf den Lebensstandard der Menschen, sondern bedeutet immer Umverteilung. Von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern zu Banken, Hedgefonds und Superreichen. Es geht hier auch nicht um eine falsche Mentalität, Spekulationsmentalität oder sowas, sondern um eine prinzipielle Frage. Was wir hier sehen, ist nämlich kapitalistische Normalität. Das ist aber eine Normalität, die wir uns schlicht nicht mehr leisten können. Wir können uns keine Arbeitsplatzverluste, keine Kürzungen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich und bei Löhnen und Gehältern mehr leisten. Darum müssen wir uns organisieren, darum müssen wir gemeinsam Widerstand aufbauen. Am besten sollten wir damit heute anfangen und morgen bei der Demonstration gegen die FPÖ-Hetzveranstaltung weitermachen. Morgen um 17.30 Uhr ist hier am Mirabellplatz Treffpunkt für die Demonstration gegen die FPÖ-Hetzveranstaltung. Es wird uns nichts geschenkt werden. Wir müssen alles erkämpfen, was wir haben wollen. Alles müssen wir uns selbst holen. Hoch der Sozialismus und hoch der 1. Mai.
Danke Jan von der Sozialistischen Linkspartei für den Redebeitrag. Wir gehen jetzt weiter zur Paracelsusstraße und ein bisschen nach Chalmos hinein. Und mit einem guten Slogan, wenn es geht. Also brech die Macht der Banken und Konzerne! Brech die Macht der Banken und Konzerne! Wir bitten jetzt den Josef Enzendorfer um seinen Redebeitrag zu dem Gedenken an die ermordeten Widerstandskämpferinnen 1943. Enzi, bitte zu mir.
Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, nicht nur, dass heuer der 70. Jahrestag ist des Aufstands im Warschauer Ghetto, der vom 19. April bis 16. Mai 1943 gedauert hat. Das Jahr 1943, das heißt vor 70 Jahren, war auch das tödlichste Jahr sowohl der Gegner des Nationalsozialismus als auch der Personen, die vom Nationalsozialismus stigmatisiert worden sind. Allein im Jahr 1943, vor 70 Jahren, wurden 25 politische Widerstandskämpfer aus der Stadt Salzburg hingerichtet, das heißt enthauptet. Allein 17 Sinti und Roma, die in Zigeunerlager Max Klan waren, sind 1943 in Auschwitz ermordet worden, die meisten vergast. Allein 12 jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen aus der Stadt Salzburg wurden 1943 ermordet. Außerdem sind 2 Personen des schon gestoppten Euthanasie-Programmes der Nazis zu Opfer gefallen. Ich möchte jetzt nur, ich kann nicht die ganzen Namen vorlesen, es sind fast über 80 Namen, stellvertretend eigentlich nur ein paar Namen sagen. Der erste Name ist der August Gruber, da gibt es da vorn, wo diese Straßenkreuzung ist, die August-Gruber-Straßen. Er war in der Vordienstleitung beim Bahnhof. Er ist 1943 in Berlin-Plötzensee wegen seiner Widerstandstätigkeit für die revolutionären Sozialisten enthauptet worden. Die zweite Person, an die ich erinnern will, ist eine Frau gewesen. Die Frau hat Rosa Hoffmann geheißen. Es gibt in Daxam eine Rosa-Hoffmann-Straßen. In Stötzelpark gibt es einen Gedenkstein für diese Frau Rosa Hoffmann. Sie war 24 Jahre alt, hat der kommunistischen Jugend angehört und hat eine Jugendgruppe gehabt, die in Bahnhofnähe Flugblätter verteilt hat gegen die Nazis. Sie ist in 1943 in Berlin enthauptet worden. Das zweite ist, ich möchte nur darauf hinweisen, auf dem 30. Juli 1943, an diesem Tag, wurden in München-Stadelheim allein 5 Kommunisten in Halbstundentakt hingerichtet. Damit möchte ich eigentlich jetzt aufhören. Und es soll ja eigentlich auch nicht deprimierend sein, wenn in Wirklichkeit die Personen gestorben sind. Natürlich, dass Österreich frei ist und dass wir frei von dieser Nazi-Brut sind. Und ich glaube, sie können bis zu einem gewissen Grad ein Vorbild sein, ein Mensch zu sein und Widerstand zu leisten gegen die Oberen und gegen die Herrschenden. Danke.
Ja, danke Josef Enzendorfer. Und in dem Sinne gehen wir jetzt über die Rainerstraße zurück zum Bahnhof unter dem Motto, kein Fußbreit den Faschisten.
Bam, bam, bam. Thank you.